Tag zusammen, willkommen zu meinem Podcast über erneuerbare Energien und das Hochschulleben. Heute wieder mit meinem Kollegen Christian Kamlott, mit dem ich mich über gute Lehre unterhalten möchte. Wir werden mal besprechen, wie für uns gute Lehre aussieht, was überhaupt gute Lehre bedeutet und wie wir das umsetzen in unseren Veranstaltungen am Umweltcampus. Ja, Tag Christian, schön, dass du wieder dabei bist bei unserem kleinen Pitch-Podcast.
Hi Henrik, hallo.
Lass uns doch mal über gute Lehre sprechen. Wir sind ja beide Profs und unsere Hauptaufgabe ist die Lehre, also die Ausbildung der Studierenden. Was ist aus deiner Sicht gute Lehre oder was macht die aus?
Gut, das könnte ein abendfüllendes Programm werden, Henrik. Wie viel Zeit hast du eigentlich heute?
Wir haben sehr viel Zeit. Fangen wir an. Wir gucken mal, wie sich das entwickelt.
Also gute Lehre nehme ich total ernst. Als ich vor ein paar Jahren als Prof berufen wurde, stand ich vor dem gleichen Dilemma wie, ich würde jetzt mal fast sagen, alle Profs. Weil wenn du als Professor berufen wirst, dann musst du ganz schön viel sozusagen in deiner Mappe haben. Und da steht auch dabei pädagogische Eignung, die in der Regel mal nachgewiesen ist durch, du hast schon mal eine Vorlesung gehalten. Ich sage das jetzt flapsig.
Ja.
Aber eine richtige fundierte Pädagogikausbildung, ich glaube, die haben die allerwenigsten. Aber wie du eben schon gesagt hast, das ist ein ganz wesentlicher Teil vom Job. Und deswegen wäre aus meiner Sicht jeder gut beraten, sich intensiv mit Lernpsychologie zu beschäftigen, Weiterbildungen zu machen. Da gibt es auch einen Haufen Angebote, um erstmal zu lernen, wie man lehrt.
Ja, also sehe ich genauso. Also als ich damals angefangen habe, man kommt ja dann aus der Industrie, ist ja anders als an den Unis, wo man eigentlich immer in diesem Lehrumfeld war und dann auch als, weiß ich, Postdoc-Habilitant immer wieder Lehre gemacht hat. Das heißt, du hast Unterlagen, die bringen wir ja gar nicht mit. Ne? Wenn du dann mal so, also ich habe angefangen mit Thermodynamik als erstes Fach, das war noch einfach. Das ist, wenn man es jetzt etwas böse formuliert, ja nur Vorlesen eines Lehrbuchs. Aber die Veranstaltung Solar Energy, also die Photovoltaik-Veranstaltung, war auch noch auf Englisch. Das war schon kernig. Also das ist schon, wenn du nichts in der Schublade hast, ist das echt anstrengend.
Ja, also ich habe, nachdem ich hier eingestiegen bin, habe ich ganz viele Ausbildungen gemacht. Also das Land bietet auch für neu berufene Profs ein richtiges Konzept an. Da gibt's auch wirklich tolle Module. Und da habe ich so ein Zertifikat gemacht. Und da habe ich tatsächlich sehr, sehr viel über Lernen, wie das menschliche Gehirn lernt, über Lernpsychologie gelernt. Und das versuche ich auch ganz intensiv in meine Lehre einzubinden. Am Anfang manchmal belästigenderweise für die Studierenden, aber ich sage jetzt mal ganz selbstbewusst, am Ende des Tages wahrscheinlich zum Segen für die Studierenden. Weil wenn man da ganz moderne, kooperative Lernkonzepte anwendet, dann bleibt im Zweifelsfalle am Ende auch mehr hängen. Und das sieht man auch. Und es macht auch allen Beteiligten, glaube ich, auch viel mehr Spaß. Das, was du eben genannt hast, nämlich eine Vorlesung zu interpretieren als eine Veranstaltung, wo man 90 Minuten etwas vorliest, nämlich einen Monolog hält, irgendwo an einem Pult steht und
mit
30 zuhörenden Studis 90 Minuten was erzählt. Ganz ehrlich, das ist völlig ineffizient.
Ja, genau. Diese Kanzelpredigt, das ist, gibt's ja immer noch. Wir haben es ja selber als Studierende auch erlebt. Ne?
Ja,
das war ja immer schön. Und ich habe Vorlesungen erlebt, damals in einem Physikstudium, so in Mathe. Das war so ein Erlebnis einer der Mathe-Profs. Das war im großen Hörsaal in Aachen. Und damals zu dieser Ohrwertprojektor, der hatte schon so einen Hebel, wo dann die Folie einfach automatisch weitergedreht wurde. Und der hat dann einfach diesen Knopf gedrückt gehalten, dass die Folie einfach weiterlief ganz langsam und hat dabei geschrieben. 90 Minuten lang. Einfach sein Skript abgeschrieben. Da muss man sagen, da ist jetzt der Erkenntnisgewinn als Student, der dann da sitzt, relativ gering, wenn man das Skript vor sich liegen hat. Klar, der erzählt zwischendurch auch nochmal und dann pausiert auch das Vorwärtslaufen. Aber auch die Physikprofs, die haben dann im großen Hörsaal 12 Tafeln voll geballert. Und dann hat irgendwann der Assistent angefangen, ganz links die Tafeln freizuwischen, damit der Prof, wenn er rechts angekommen ist, bei Tafel 12 wieder links weitermachen konnte. Also, ja, also Physiker halt. Aber diese Kanzelpredigten, ihr hört demütig zu und dann habt ihr das verstanden. Wenn er das nicht versteht, seid ihr dumm und könnt zu Hause nochmal nacharbeiten. Totaler Quatsch, aber das sieht man ja heute leider immer noch, ne? An allen Hochschulen.
Ja, also ich versuche das zu vermeiden. Bei mir gibt es diese Art von Veranstaltungen nicht. Ich gebe aber zu, ich mache ja auch wirkliche Einführungsveranstaltungen, Grundlagenveranstaltungen, wo auch mal 200 Leute im Hörsaal sitzen. Mit denen kannst du natürlich nicht die ganze Zeit nur Gruppenarbeit machen. Also auch das habe ich schon, damit habe ich schon experimentiert. Das ist, auch das funktioniert. Aber dann kriegst du den ganzen Stoff, der rüberkommen muss, meist nicht gewuppt. Was ich deswegen in solchen Veranstaltungen immer mache, tatsächlich wahrscheinlich auch zum Leid mancher Studierenden, ich mache so eine, man nennt das eine Diskursvorlesung. Ich involviere die Studenten, indem ich permanent Fragen stelle, wenn die Studenten keine stellen. Und da frage ich auch, da spreche ich Leute an und sage, hier, Sie mit dem roten Hoodie, was sagen Sie dazu? Jetzt kann ich mir vorstellen, da gibt's natürlich einen Haufen, die damit völlig überfordert sind.
Ja.
Aber ich hinterfrage auch jedes Semester im Rahmen der Evaluation, ob das okay ist oder ob der Adrenalinspiegel in meiner Vorlesung zu hoch ist. Und das Ergebnis, darüber bin ich sehr glücklich, ist immer, bitte so lassen. Das führt dazu, dass ich mich ein bisschen vorbereite, weil ich mich nicht total blamieren möchte. Und ich bleibe wach und am Ball und schalte nicht ab, wie in einer Vorlesung, wo nur erzählt wird. Also da ist was dran, das funktioniert. Allerdings, das muss ich jetzt vielleicht auch zugeben, das sage ich dazu, die Leute, deren Adrenalinspiegel tatsächlich viel zu hoch ist, die werden wahrscheinlich diese Vorlesung meiden. Könnte ich mir vorstellen. Und sind deswegen auch nicht dabei, wenn ich sie befrage.
Ja, klar, nee, das gibt ja so Möglichkeiten, sich vor solchen Dingen zu schützen. Aber wobei ist ja eigentlich für den Job später vorbereitet, da ist das ja auch so. Dann kommt der Chef vorbei und dann guckt er ins Büro und sagt, was machen Sie eigentlich gerade? So, dann kannst du auch nicht sagen, ich bin jetzt mal kurz weg, sondern dann musst du halt auch mal kurz erklären, wie der Hase läuft. Ja, das ist, also ich mache es nicht bei mir, also jetzt in diesen Grundlagenvorlesungen, weil jetzt im Moment habe ich es jetzt eh nicht durch meine Rolle als Vizepräsident, aber vorher die Massenveranstaltung, das ist Energietechnik. Da sitzen dann so 50, 60 Studierende. Da kommt manchmal eine Diskussion auf. Was ich nur beobachte, das hat jetzt nach Corona, ist es glaube ich ein bisschen besser geworden, die Studierenden zum Mitarbeiten anzuregen. Das war vorher, hatte ich nur das Gefühl, viel, ja, ich will mich einfach nur berieseln lassen. Ich setze mich da rein und höre mal ein bisschen zu. Aber diese Kultur des Mitmachens, das haben viele Studierende nicht, weil sie es dann auch aus anderen Kursen wahrscheinlich gar nicht kennen, sondern da denken, oh, das ist wie Netflix nur live.
Ja, absolut. Leider. Und ganz ehrlich, das ist für niemanden schön, weil man kann sich schöner berieseln lassen. Das sage ich den Studenten auch. Ich sage, wenn ihr euch einfach nur hier reinsetzt, um die Zeit da rumzubringen, trinkt lieber einen Kaffee draußen, wenn die Sonne scheint. Das bringt alle viel weiter. Es ist auch für uns, also für mich zumindest als Lehrender, völlig demotivierend, vor einer Truppe zu stehen, die dich ins Leere anschaut.
Ja.
Das macht nur Spaß.
Ach, das ist also, wenn du, genau.
Die besten Veranstaltungen sind eigentlich kleinere, die super interaktiv sind. Ich habe eine Veranstaltung zum Beispiel, die habe ich mal mit einem Psychologen entwickelt. Da wird die Portfolio-Methode angewendet. Das heißt, die Studenten haben keine Prüfung am Schluss. Das ist ein anderes Thema. Studenten haben in unseren Bachelor-Studiengängen, auch den Master-Studiengängen, oft am Ende des Semesters einen Riesenhaufen Prüfungen, die zu dem sogenannten Bulimie-Lernen führen. Die hauen sich dann den ganzen Stoff rein, wissen den dann hoffentlich zum Tag der Prüfung, aber 3 Tage später leider schon nicht mehr.
Ja.
Und in der Veranstaltung habe ich so kontinuierliches Lernen eingeführt. Die Studenten müssen die ganze Zeit mitarbeiten und müssen nach jeder Veranstaltung eine Reflexion schreiben, die ich auch lese und die ich dann auch stichprobenartig hinterfrage. Also da kann man nicht von dem anderen was wegkopieren und einfach dann irgendwelchen Text verfassen, sondern das wird auch hinterfragt und es wird auch am Ende Teil der Beurteilung. Und ich gebe denen nonstop Fallstudien die ganze Zeit und sie müssen nonstop in Teams arbeiten.
Ja.
Und das ist die Veranstaltung, die die besten Kammlotschen Durchschnittsnoten bringt. Und das mache ich nicht, weil ich in der Veranstaltung mit Einser-Gießkannen rumlaufe, sondern das mache ich, oder ich gebe diese Noten mit großer Freude, weil die Studenten einfach viel mehr können am Ende des Tages.
Ja, genau. Ist das Bachelor oder ist das auf Master-Niveau, die Veranstaltung?
Das ist ausdrücklich auf Bachelor-Niveau, weil ich das nämlich für die Bachelor haben wollte. Ich glaube, viele Studenten nehmen das als eine sehr, sehr herausfordernde Veranstaltung an. Die heißt Finanzmanagement, das ist Finanzanalytik. Unternehmen mit ihrem sozusagen Jahresabschluss, mit ihrer finanziellen Ausprägung verstehen und hinterfragen und analysieren können. Die müssen halt die ganze Zeit arbeiten. Aber dafür ist auch in der letzten Semesterwoche gibt es ein sogenanntes Abschlussgespräch, wo wir einfach gemeinsam nochmal über diese Reflexion gehen und gemeinsam auch eruieren, wie weit bist denn du die Treppe hochgekommen eigentlich? Da wird auch am Anfang gemeinsam verabredet, es gibt so eine Art Lehr- und Lernvertrag. Du kriegst eine 1, wenn du das kannst am Ende des Semesters.
Okay.
Und du kriegst eine 4, wenn du das kannst. Und das ist sehr konkret, das erkläre ich den Studenten. Ich sage, du musst dann das können, dann kriegst du die Note. Und darüber gucken wir uns am Ende des Semesters nochmal das Portfolio an, ich stelle ein paar Fragen und dann sehen wir ja, bis wohin sie gekommen sind und dann gibt es eine Note. Aber das ist natürlich extrem aufwendig vorzubereiten, erstmal zu konzipieren. Ich sage das ja eben, da hatte ich wochenlange so eine richtige Beratung.
Okay.
Dann, wenn es dann einmal läuft, ist es gut. Und für die Studenten ist es ziemlich gut, weil sie danach richtig was können. Ja, genau. Aber so ähnliche Konzepte mache ich auch in unseren gemeinsamen Studiengängen, also deinem, den Fächern im Bereich erneuerbare Energien, wo die Studenten so ein bisschen Learning by Doing machen. Das ist im Prinzip eine Abwechslung zwischen Input von mir und dann dasselbe anwenden. Am Schluss müssen die in diesem Fach Geschäftsmodellentwicklung müssen die einen Businessplan entwickeln. Und wenn ich über Geschäftsmodellentwicklung in erneuerbaren Energien rede, dann stellt sich automatisch jeder vor, danach ist er in der Lage, ein Geschäftsmodell sich zu überlegen, das strategisch darzustellen und das vielleicht im besten Fall auch in ein paar Zahlen zu fassen, nämlich den immer mal wieder beliebten Cashflow dafür auszurechnen.
Ja.
Und das dann der Bank zu präsentieren und zu sagen, hier funktioniert, kannst du finanzieren.
Das ist aber jetzt nicht nur für Startups, sondern man hat immer so die Idee, Geschäftsmodellentwicklung heißt, ich will ein Startup gründen. Das Thema hat ja jedes Unternehmen, wenn sie ein neues Produkt auf den Markt bringen wollen, ne? Oder bestehende Konzepte überarbeiten wollen.
Ja, du, nicht nur bei neuen Produkten. Ich glaube, Tools zu kennen, wie man sein Geschäftsmodell versteht und permanent hinterfragt, das ist für jedes Unternehmen wichtig. Ich meine, guck dir doch mal an, in was für Zeiten wir leben. Weißt du, wie viele etablierte, auch erfolgreiche, profitable Unternehmen jetzt unbedingt ihr Geschäftsmodell hinterfragen müssen und sich überlegen müssen, ist diese Art zu wirtschaften auch noch die Art, wie wir morgen wirtschaften?
Ja.
Und deswegen ist für Startups wichtig, wie du sagst, das ist aber auch für alte, etablierte Unternehmen total wichtig, weil wenn du das nicht permanent machst, dann geht deine Innovationskraft weg und du rostest vielleicht ein und solche Unternehmen, könnte auch passieren, dass sie langfristig vom Markt dann mal verschwinden. Naja,
wahrscheinlich. Also, was jetzt bei der Lehre oder was das Lehrkonzept angeht, ich mache das in ähnlicher Form, jetzt vor allen Dingen intensiver bei den Mastern in der Energietechnik-Vorlesung, aber auch bei den Bachelor in der Veranstaltung Solar Energy. Im Rahmen der Vorlesungen müssen die Übungsaufgaben bearbeiten, die jetzt aber jetzt nicht für sich alleine stehen, also heute ist, rechnest du das aus, dann nächste Woche kommt dann das Thema, sondern dass das schon so ein Semester begleitend ist. Also bei den Master in der Energietechnik geht es um ein Quartierskonzept zu entwickeln. Wir haben ein Quartier mit Wohneinheiten, mit Gewerbeeinheiten und dann Schritt für Schritt zu entwickeln, wie kann man dieses Quartier klimaneutral bekommen. Erstmal Energiedaten analysieren, wo kriege ich überhaupt Energiedaten her? Ah, und schon klingelt das Telefon, siehst du, da ist der Telefonjoker.
Sehr schön. Ja, wird erledigt.
Ja, wir haben doch nicht mehr. Wir haben gar keine Zuschauerfragen erlaubt. Ne? Das kriegen wir beim nächsten Mal noch hin, dass wir dann noch Live-Zuschaltung aus dem Publikum irgendwie ganz hoch. Also, dass sie dann so ein übergreifendes Thema haben, das ist schon sehr intensiv. Also in dem Evaluationsbögen heißt es immer, oh, das ist schon sehr viel Arbeit und diese 150 Stunden Workload, die man so ansetzt für einen durchschnittlichen Kurs, die reichen vorne und hinten nicht. Da sage ich selber, ja, es gibt auch Kurse, da ist der Aufwand nicht so groß. Bei mir ist er halt groß, weil ich immer als Student der Physik weiß, wie das Tal der Tränen beim Lernen aussieht. Vor allem auf Masterniveau muss ich sagen, also man ist ja noch freiwilliger hier und hat richtig Bock auf das Thema. Und am Ende, wenn die diese Übungsaufgaben bearbeitet haben, weil wirklich dann auch viel mit Excel arbeiten, sage ich den Studenten immer, schmeißt die Sachen nicht weg, sondern versucht die Dinge zu behalten. Die braucht ihr später im Job garantiert nochmal, ne, wenn es irgendwie um Synthese von Energiedaten angeht oder die Analyse von Energiedaten. Und was sie dann bei mir in dem Master noch am Ende machen müssen, ist dann keine Klausur, denn das halte ich auf Masterniveau für outdated, also das ist wirklich Quatsch, sondern weil der Kurs auch klein ist, sondern dann mache ich eine mündliche Prüfung zu einem der 6 oder 7 Themen, die wir dann hatten, also ne, Photovoltaik, Windenergie, Bioenergie und so weiter. Und dann eine halbe Stunde müssen die dann reinkommen. Dann habe ich da 7 Überraschungsei-Verpackungen liegen. Also die Schokolade ist dann schon gegessen, sondern nur noch das gelbe Innere. Und da sind dann Zettel drauf und dann sprechen wir, dann ziehen die ihr Lieblingsthema in Anführungszeichen. Dann müssen die halt 30 Minuten sich mit mir über Gebäudeenergietechnik oder sowas unterhalten. Da geht denen richtig die Düse, weil die auch diese mündlichen Prüfungssituationen mittlerweile nicht mehr kennen.
Ja.
Wo ich aber sage, Leute, ihr müsst später im Job, ihr schreibt nie wieder eine Klausur, wenn ihr hier raus seid, aber ihr habt jede zweite Woche eine mündliche Prüfung, wenn der Bereichsabteilungsleiter, Geschäftsführer sagt, Jason, was machst du eigentlich gerade? Oder was macht Projekt XY? Mach mal. Und das ist wie eine mündliche Prüfung. Von daher müsste man da viel stärker in die Richtung gehen. Ist natürlich auch deutlich aufwendiger in der Organisation. Also wenn du dann da 10 Stunden lang Prüfung gemacht hast, bis am Ende des Tages auch als Prüfender doch durch.
Absolut. Das geht mir bei mündlichen Prüfungen auch so. Das ist auch anstrengend, wenn man ja jedem nonstop die ganze Zeit Aufmerksamkeit schenkt und eigentlich stundenlang total konzentriert ist, viel konzentrierter als sonst.
Na eben, das ist aber eigentlich das attraktivere Format. Ich habe diese Portfolioprüfung auch mal ausprobiert. Da habe ich nur selber schlechte Erfahrungen gemacht, weil es da, wenn du die nicht ganz eng begleitest, wie du das ja offensichtlich machst, gibt es Möglichkeiten, sich dann doch da irgendwie so durchzumogeln. Und das ist bei einem Fall mal schief gegangen, dass dann Feedback kam von einem Unternehmen, hier Student XY ist bei uns und der weiß ja gar nichts, wie Photovoltaik funktioniert. Sagte ich, nee, das weiß der, aber der scheint sich da irgendwie durchgemogelt zu haben in meinem Kurs. Das darf nicht passieren, denn auch wenn Hochschule und das Studieren schon die geilste Zeit im Leben ist als junger Mensch. Im Job muss es funktionieren. Wenn es da nicht läuft, dann
Ja, absolut. Da gebe ich dir recht. Das sage ich den Studenten auch oft. Bei mir gibt es zwei Themen, an die ich gerade anknüpfen will, was du gesagt hast, nämlich Klausuren. Da stimme ich dir zu. Die sind eigentlich so ein bisschen outdated, aber die sind ein wichtiges Instrument. Ich arbeite in meinen Fächern oft mit Teamarbeiten. Ich habe gerade eben Geschäftsmodellentwicklung genannt. Dieses Geschäftsmodell wird in einem Team erarbeitet.
Ja.
Und da gibt es natürlich immer die Möglichkeit, sich zu verstecken. Ja, wenn du in einem Team zu viert arbeitest, 2 sind die Zerren am Wagen und 2 sitzen hinten drauf und machen nichts. Ja. Am Ende zählt das Teamergebnis und deswegen kombiniere ich das zum Leidwesen der Studenten, aber ich erkläre es mit genau den Worten, die du eben auch hattest, nämlich dass am Ende die Leistung draußen zählt. Das kombiniere ich mit einer kleinen Klausur, so dass jeder die Möglichkeit hat, was heißt die Möglichkeit hat, das ist jetzt sehr wohlwollend ausgedruckt, aber jeder beweisen muss, dass er bestimmte Kernelemente dieses Themas auch allein drauf hat.
Ja, genau.
Und ein anderes, das kannst du natürlich auch mit einer mündlichen Prüfung machen, aber das Pendant dazu ist die Klausur. Und ein Thema, was ich auch ganz intensiv in meinen Prüfungssituationen nutze, oft muss etwas präsentiert werden bei mir, ein Arbeitsergebnis. Und das betrachten die Studenten dann immer so, als wenn sie vom Kamlot ganz schön gegrillt werden.
Ja.
Werden sie auch. Und ich hinterfrage jedes Detail und sehe auch zu, dass nicht nur der, der gerade spricht, sondern auch der, der freundlich lächelnd daneben steht, die Antwort geben kann, weil auch das ist in einem Team wichtig.
Ja.
Wer weiß, vielleicht ist der eine am Tag der Tage, wo du dem Kunden präsentierst, gerade krank und dann muss ja der andere sofort einspringen können. Insofern muss jeder immer alles können. Und ich sage den Studis dann immer, ist doch besser, wenn ich euch grill, als wenn es euer Chef macht oder jemand bei einem Vorstellungsgespräch, ist doch die richtige Situation an der Hochschule, diesen Stress mal zu erleben und das zu üben und vielleicht auch mal vor eine Wand zu rennen und zu sagen, oh, so geht's nicht, da muss ich das nächste Mal ein bisschen fitter und besser vorbereitet sein. Dafür sind wir ja an der Hochschule,
genau,
an einer Institution, an der das gelernt werden soll.
Ja, genau, denn also wenn im Job, vor allem jetzt am Anfang Probezeit, da kannst du dir einmal einen Bock leisten.
Richtig.
Beim zweiten Mal hast du den leeren Karton und das geht in der Probezeit ruckzuck. Und Unternehmen sind da auch emotionslos.
Na klar.
Das darf man nicht vergessen. Aber man wollte auch jetzt keine Angst machen vor dem Berufseinstieg. Wenn man das wirklich ernsthaft und dann aber auch mit Spaß betreibt, dann geht das. Also ich glaube, das ist das Wichtigste. Wenn man Bock auf das Thema hat, Bock aufs Studium, dann kommt der Rest von selbst. Klar, man muss auch mal, also auch wir haben im Studium mal die Nächte durchgearbeitet, um vorbereitet zu sein. Das gehört nun mal dazu. Aber naja, wobei, jetzt wechseln wir gerade schon in Richtung der Studierendensicht. Das ist ja schon sehr aufwendig. Also eigentlich aus Sicht des Profs ist es ja viel einfacher, diese Kanzelveranstaltung, denn ganz ehrlich, also Mathe oder Physik oder jetzt auch bei dir, was ich BWL, da stehst du einfach vorne, liest ein Buch vor, schreibst am Ende eine Klausur, fertig. Das ist doch minimale Arbeit, oder?
Ja, hast natürlich. Aber ganz ehrlich, so gut kenne ich dich jetzt auch. Ich glaube, das ist weder dein noch mein Berufsethos.
Ja,
da nehme ich den Job, glaube ich, zu ernst dafür. Für mich muss Lehre kooperativ sein. Und kooperativ heißt, die Studenten müssen sich einbringen. Im besten Fall bin ich nur der Coach und helfe denen, den Weg zu finden. Aber den Weg müssen sie selber suchen und laufen. Ja? Ich passe nur auf, dass sie in die richtige Richtung laufen. Ein Thema, was in meiner Ansicht ein bisschen gerade verkommt, ist, dass die Studenten ein gutes Gefühl dafür haben, dass man sich nicht nur die Perspektive des Profs anhört, sondern das auch noch in einem Buch zum Beispiel oder in einem Artikel nachliest.
Ja.
Nämlich, dass das Wissen aus verschiedenen Quellen zieht. Ich glaube, viele denken, ach, wenn ich das Skript auswendig gelernt habe, bin ich fit.
Ja, ja.
Aber das ist halt leider nur ein Teil der Medaille. Wenn man sich mit sowas richtig gut auskennen will, dann muss man sich verschiedene Sichtweisen anhören. Und die Sprache, die ich spreche und so wie ich das erkläre und darstelle, ist womöglich eine andere von einem Kollegen oder jemand, der ein Buch geschrieben hat oder so.
Genau.
Das geht gerade ein bisschen unter. Ich versuche die Studis immer zu motivieren, aber ich erinnere jetzt rückblickend, das war, als ich studiert habe, noch anders.
Genau, wollte ich mich gerade sagen. Also heutzutage hast du ja wirklich viele Möglichkeiten. Früher ging es darum, das Buch zu finden, aus dem der Prof abschreibt. Und dann brauchst du noch ein zweites Buch, mit dem du gut zurechtkommst. Also
Weiß ja,
theoretischer Physik damals in der Vorlesungsreihe. Ne? Da irgendwann haben wir das richtige Buch gefunden. Und das hat uns dann durchs Studium gebracht. Und die Vorlesungen waren eine nette Ergänzung. Heutzutage, also hast du das Internet, jetzt sprechen wir schon von damals, so alt sind wir schon, aber in unserem Studium ging das ja gerade erst los mit dem Internet.
Mhm.
Heutzutage hast du alle Informationen im Internet, das ist jetzt, auch Wikipedia ist ein guter Einstieg, aber dann, ne, die weiterführenden Links aus Wikipedia führen dann schon zu genaueren oder tieferen Informationen. Und was ich auch meinen Studierenden empfehle, guck doch einfach mal auf irgendwelchen Videoplattformen, ob es da nicht gut gemachte Lehrvideos gibt. Jetzt nach Corona umso mehr, denn also ich habe auch viele gemacht. Ich sehe das dann immer bei den YouTube-Statistiken, dass dann dieses Bing-Watching Tehesen anfängt, kurz vor den Klausuren. In der Hoffnung, dann besteht man die Klausur, was in der Regel nicht reicht. Also mache ich auch ganz bewusst so, dass das nicht reicht. Aber da gibt's auch genug, wo man sagt, so wie der Tehesen mir jetzt da erklärt, wie eine Windenergieanlage funktioniert, habe ich nicht verstanden. Brauche ich anders, ja gut, dann suche ich mal und dann finde ich jemanden von einer anderen Uni und der erklärt es dann anders, besser. Aber die Zeit muss man sich halt nehmen als Studierender und dann mal seinen Weg finden und dann vielleicht auch seinen Lieblings-YouTuber oder Lieblings-TikToker, ich weiß nicht, wo man heutzutage so seine Lehrvideos alles finden kann. Aber so geht's, ne? Und ein Buch gehört nun mal auch dazu, ob das jetzt dann PDF digital auf dem Rechner oder am Tablet ist.
Ja, das ist ja egal. Ja.
Aber das ist tatsächlich, also das Lernen, obwohl die Schulen, glaube ich, viel schon tun in dem Bereich. Aber ich habe so das Gefühl, wenn man ins erste Semester einsteigt, zum ersten Mal an der Hochschule ist, ne, mit 100 oder 200 Leuten oder an einer großen Uni sitzt, ja, mit 1000 Leuten im Hörsaal, da ist dem Prof ja pups egal, ob du zuhörst, Schwalben bastelst oder zu Hause geblieben bist. Am Ende gibt's die Klausur und fertig. Und man muss dann als junger Mensch in dieses anonyme Lernen reinkommen und sich zusammenschließen. Ich sage den Studierenden auch, Leute, ihr gegen uns. Wir als Profs gewinnen jeden Kampf, in Anführungszeichen, Kampf gegen euch. Wenn ihr bestehen wollt, müsst ihr lernen, selbstständig zu denken, zu lernen und euch zusammenzuschließen. Und da tun sich vor unserem ersten, zweiten Semester die Studierenden noch sehr schwer. Und Corona hat da natürlich auch nochmal viel kaputt gemacht. Ja. Das kommt jetzt so langsam wieder. Aber so geht halt Lernen. Und auf der anderen Seite hängt es natürlich auch an uns, ne, dass wir dann die Inhalte auch bereitstellen. Wenn ich manche Kollegen sehe, was die so an Unterlagen rausgeben, wenn sie überhaupt was rausgeben, boah, da ist auch viel Schatten.
Ja, also, das stimmt.
Also, das, weil gut, ne, wie heißt es in Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes, die Lehre ist frei, ne? Also von daher, da gibt's solche und solche, und ich kann auch Kollegen verstehen, die sagen, oh, Lehre ist jetzt nicht so mein Lieblingsthema, aber trotzdem gehört es sich aus meiner Sicht, sich damit zu beschäftigen und auch die Dinge aktuell zu halten. Ne, das ist, kommt auch noch dazu. Also in Energietechnik kann ich nicht sagen, ja, Photovoltaik vor 20 Jahren, nee, das ist eine Jahresaktualisierung.
Ja, ich guck mal, ich überarbeite meine Skripte eigentlich permanent. In meinen Skripten gibt es immer Links zum Beispiel zu aktuellen Handelsblattartikeln. Okay. Das ist jetzt ein Beispiel, das halte ich total wichtig, dass die Studenten in der Lage sind, das, was wir in so auch in einer Grundlagenvorlesung wie Investitionen, Finanzierung, das, was wir dort besprechen, dass sie in der Lage sind, einen Artikel aus einer Wirtschaftszeitung so zu lesen und zu verstehen, dass sie diesen Zusammenhang erkennen und sozusagen die Grundlagen, die unterrichtet werden, in ihrer Wirtschaftsrealität auch verstehen. Da werden ja ganz andere Worte teilweise benutzt. Naja. Und das ist dann auf einmal alles eine Sacheaufgabe in einem Zusammenhang. Aber ich meine, darauf kommt es ja an. Und das wird ständig aktualisiert. Aber ich weiß natürlich, das machen nicht alle mit der gleichen Leidenschaft.
Naja, genau. Um
es mal ganz vornehm auszudrücken.
Ja, das stimmt. Wo du jetzt dieses Beispiel übrigens mit den Links, ich mache das auch ganz gerne. Jetzt hauptsächlich habe ich es bei den Mastern gemacht, wo ich dann, wenn da irgendwelche, wie nennt man sie, Schwurbler, Klimawandel, Leugner, wie auch immer, also die dann irgendwelche Dinge aus ihrer Sicht darstellen, weil immer diese ganzen Querdenker jetzt in der Corona-Krise auch erlebt, die einfach Fakten bewusst falsch darstellen und einfach bewusst auch lügen. Und in Bezug auf Klimawandel oder Energietechnik kann man das mal eigentlich auch ganz schön anwenden, dass man sagt, so, ich habe jetzt mal eine Aussage von so einem Klimawandel-Leugner, der sagt hier, Windenergie ist eh alles Quatsch. Und jetzt stellt euch vor, ich bin der Typ und jetzt nehmt mich mal auseinander. Fachlich, sachlich, richtig. Mhm. Und dann sind die mal ganz überrascht, weil die in dem Moment überhaupt nicht in der Lage sind, diese auf den ersten Blick Milchmädchenrechnung, die sehen ja immer gut aus, ne? Wieso kann die Windenergie nicht funktionieren, um die Energieversorgung in Europa herzustellen, was natürlich Quatsch ist. Aber mit solchen Milchmädchenrechnungen und Stammtischparolen kommen die sehr weit, weil sie alles sehr stark vereinfachen. Und dann dahinter zu blicken mit dem Wissen, was die Studierenden schon haben, dann zu sagen, ist klar, ich kann so eine Person auseinandernehmen und zeigen, dass das gelogen ist, was da erzählt wird, oder einfach rechnerisch falsch ist. Aber es ist gar nicht so trivial. Und da sind die Studierenden immer etwas überrascht, wenn die dann in dem Moment parieren müssen. Denn sowas kann dir auch im privaten Umfeld passieren, ne? Dass dann irgendwie so ein Verwandtenkreis, dein Nachbar sagt, hier, das mit der Photovoltaik oder hier Kernkraft ist die Zukunft oder wir müssen mehr Kohle und weiß Denker, Klimawandel ist gelogen. Ja, dann musst du dem natürlich Paroli bieten und zwar sachlich, fachlich und dann den anderen zeigen, hier, das ist Quatsch, was der erzählt.
Mhm. Aber es ist eine tolle Übung. Also sozusagen den Gegenbeweis antreten, dann lernst du es ja richtig, das ist toll.
Ja, genau, aber das ist tatsächlich, also immer überraschende Effekte, die ich dann so beobachte, wenn ich dann so ins Grübeln komme und sage, wieso hat der jetzt eigentlich nicht recht? Das ist doch richtig gerechnet. Und dann den Rechenfehler zu finden, oder diesen Fehler, ist eigentlich ein Rechentrick, den er dann da anwendet, weil er an einer Stelle irgendwas weglässt oder falsch vereinfacht. Und so kannst du das, also auch dann so diese, in Anführungszeichen, drögen Vorlesungen so ein bisschen aufpäppeln. Also ich mache zum Beispiel sehr gerne in der Thermodynamik, weil ich da früher noch gelesen habe, rechne ich denen vor, warum Homöopathie nicht funktionieren kann. Also als Physiker ist das klar, wenn ich da nur noch ein Molekül im Wasserglas hat, was einen Wirkstoff hat, das kann nicht funktionieren. Wenn man das mal mit denen rechnet oder die das mal selber rechnen, sagen so Leute, jetzt mach da mal und was kommt raus? Und dann stellen sie fest, oh ja, okay, alles klar. Dann sage ich, okay, also Homöopathie ist Glauben, das funktioniert, ne? Placebo-Effekt und so, das geht.
Genau, wollte ich gerade sagen. Also
Placebo der funktioniert ja auch. Genau, ja. Placebo funktioniert, aber darüber hinaus ist es keine medizinische Wirkung und das kann man physikalisch nachweisen. Und dann ist der Physiker immer etwas trocken, ehrlich. Und das, aber so kannst du dann auch solche vermeintlich trockenen Grundlagenfächer ein bisschen auflockern, indem du das in die Praxis ziehst. Da musst du halt nur mal, ist halt Arbeit. Aber das gehört zur guten Lehre aus meiner Sicht dazu, dass man sich dazu Gedanken macht.
Ja.
Also von daher. Ja, ich glaube, jetzt haben wir eigentlich unsere Sicht der guten Lehre einmal dargestellt. Jetzt müssen nur noch alle Kolleginnen und Kollegen unserem Beispiel folgen. und dass das Spaß macht. Und gut, man auch, wir haben die Profs erlebt, die jetzt nicht die High-Performer in der Vorlesung waren, die vielleicht aber dann gute Forschung machen. Da muss man durch, das gehört dazu. Ist wie in der Schule, gibt da auch motivierte und unmotivierte Lehrerinnen.
Absolut.
Und Lehrer. Genau. Das ist Querschnitt der Gesellschaft.
Genau, und ich meine ganz ehrlich, jemand, der einen ganz anderen Vorlesungsstil hat, der fordert den Studenten auch andere Arten von Eigenleistungen und Beiträgen ab. Und das hat ja indirekt dann auch wieder viele positive Aspekte. Ja? Die müssen halt mit unterschiedlichen Settings zurechtkommen. Am Ende müssen sie das Wissen drauf haben.
Genau.
Und insofern ist das ja auf eine gewisse Art auch vielfältig.
Genau. Und so ist es im Job später auch. Ne? Gibt auch gute Chefs und schlechte Chefs. Und auch da muss man mit zurechtkommen und gucken, wo man dann bleibt und wie man damit zurechtkommt. Prima. Ja, dann Christian. War wieder ein sehr schöne Gesprächsrunde. Spannende Themen. Ich glaube, das werden wir jetzt wieder fortsetzen. Wir haben noch genug Themen.
Unbedingt.
Schon mal besten Dank und dann würde ich sagen, noch einen schönen Tag dir.
Das Gleiche, Henrik.